Ich habe kein Rivella mitgenommen. Aber bevor ich mit meiner Predigt starte, möchte ich noch zwei, drei Vorbemerkungen machen. Wo ist der beste Ort zum Stehen? Ich denke, in der Gegenwart Gottes, nicht unbedingt in der Body, sondern ich finde es super, dass ihr heute den Weg da gefunden habt. Danke, Band und Musik, für unsere Gegenwart Gottes zu führen. Ich denke, es ist das Vorrecht, trotz der Hitze und allem. Wir können alles Mögliche machen. Aber wir dürfen da zusammen sein und Gott loben und ihn in die Mitte stellen. Ich bin heute Morgen schon mal da gewesen, um 10 Uhr. Und ich hatte so eine volle Woche und so ein Programm drin. Ich habe aus irgendeinem Grund den Eintrag für den heutigen Tag gelöscht. Ich habe nur unsere im Mur drin gehabt. Und wo ich da stehe, merke ich, ah nein, stimmt, ja, heute wäre ja Abendgottesdienst gewesen. Aber irgendwie hat es es gebraucht. Ich habe so auf dem Weg, in meinem Leben passiert in der letzten Zeit viele Sachen, die ich nicht verstehe, die einfach sind, wie sie sind. Und Gott ist dran, an mich zu lehren, das einfach anzunehmen von ihm, egal wie es aussieht. Und ich habe so eine Ermutigung bekommen auf dem Weg zurück, habe ich Live-Channel gehört. Ich habe jetzt ein neues Auto, eben unser Auto ist kaputt, also... Ich kann es in den Service bringen und dann sagt er, du, das gibt ziemlich viele Kosten. Das Wochenende kommt ein Missionar von Polen zu unserer Gemeinde und er hat schon das letzte Jahr gefragt, du brauchst dein Auto wirklich noch? Ich nehme es sonst gern. Und jetzt haben wir gefunden, ach, weißt du was, nimm es mit. Jenste Umtrieb gehabt, ein neues Auto gekauft und das hat, kann ich programmieren. Live-Channel ist gekommen und es war so ermutigend gewesen. Einfach, ja, jetzt bin ich halt gleich nicht vergeben da gewesen heute Morgen. Ist sehr schön. Ich bin zurückgegangen in die FG Mur und nach dem Gottesdienst habe ich die Kündigung unterschrieben. Wir haben, ich als Arbeitsverhältnis haben wir auf gegenseitigem Einvernehmen heute beendet. Vieles, was ich nicht verstehe, was an mir nagt. Und das Thema heute Morgen, oder nein, eben nicht heute Morgen, jetzt, hat viel mit dem zu tun, wo Gott mich drin hineingeführt hat. In den letzten Monaten, Jahren, wo mich herausgefordert hat. Und ich möchte mein Herz teilen mit euch. Ich weiss nicht, wo ihr steht im Blick auf das Thema, aber ich glaube, dass der ein oder andere, am einen oder anderen Punkt, Gott auch zu euch in euer Leben hineinredet. Und noch mein Letztes. Eigentlich müssen wir an einem Tag wie heute in 10 Minuten fertig sein oder in 15. Das wird ich nicht sein. Eigentlich, wenn ich könnte, würde ich das auf zweimal aufteilen. Haben wir aber nicht. Aber vielleicht können wir wenigstens in der Mitte mal aufstehen, ein Lied singen oder so, dass wir dann wieder mögen weiter zuhören. Ist das gut? Also, ich habe da eine 10er-Note. Wer möchte die haben? Ich verschenke sie. Jetzt immer noch? Nein, das machen wir nicht. Jetzt? Immer noch? Also. Oh, jetzt musst du noch arbeiten dafür. Wir haben jetzt gerade etwas Wichtiges gesehen. Und zwar die Tatsache, dass so eine Geldnote, egal was man mit der macht, sie verliert ihren Wert nicht. Darum ist sie ja auch nachher noch begehrt gewesen. Das ist nicht so viel, ich hätte jetzt das auch mit einer 100er Note machen können, aber da traue ich mich jetzt nicht gerade. Vielleicht wäre es auch ein Glaubensschritt gewesen. Aber das, was ich da damit aufzeigen wollte, ist einfach Folgendes. Egal, was uns in unserem Leben geschieht, es kann passieren, dass es dir manchmal vorkommt, als würden andere auf dir rumtrampen. Als würdest du irgendwo im Leben an einen Punkt kommen, wo du wie durch den Dreck gezogen wirst, wo andere vielleicht dich verachten, wo du dich so wertlos fühlst. Aber egal, was dir passiert in deinem Leben, nichts kann dazu führen, dass dein Wert, den du hast in Gottes Augen, dass sich an dem irgendetwas ändert. Dreckig oder sauber, zerknittert oder wie frisch erpresst, alles, was dir passiert oder dir kann angetan werden, ändert nichts an deinem Wert. Und da besteht wenigstens von Gott her kein Zweifel an dem. Mir kommen manchmal ein Zweifeln, oder, wenn wir so in die Mühle reinkommen, sage ich mal. Die Word Cloud, die ich da möchte zeigen, Die, ja, muss ich auf die andere Seite, sonst kannst du schnell. Müsstest du wechseln, irgendwie funktioniert es jetzt gar nicht. Bei dieser Word Cloud können wir einen flüchtigen Blick über von Aspekten, die wertvoll sein, ausmacht. Oder die das kann umfassen. Und wenn wir so die verschiedenen Begriffe da sehen, dann denke ich, merken wir ein bisschen etwas von dem, wie entscheidend das ist für unser Leben, um ein schönes Leben, ein glückliches Leben, ein sinnerfülltes Leben zu haben, dass es wie eine Grundvoraussetzung ist, dass wir unseren Wert von Gott her erkennen. Wenn die Gewissheit oder das Bewusstsein uns abhanden kommt, dass wir wertvoll sind, egal wie wir sind, mit unseren Schwächen und Stärken, wenn uns das Bewusstsein, dass wir in Gottes Augen wertvoll sind, abhanden kommt, dann wird es sofort schwierig. Und darum möchte ich in dieser Predigt euch hoffentlich ermutigende Hilfestellung geben. Das Thema heisst, du bist wertvoll. Und in 3 Schritten möchte ich heute auf das Thema eingehen. Und zwar zum Ersten, du bist. Das Zweite, wo wir werden darauf eingehen, sind 3 Schlüsselfaktoren, wo Gott damit unserem Wert unermesslichen Wert gibt. Und zum Schluss möchte ich auf das Stichwort voll noch eingehen. Bei dem werden wir uns überlegen, ob unser Leben wirklich voll ist von dem, was Gott über uns sagt. Du bist wertvoll. Das ist eine Aussage, die sich enorm auf dein Leben auswirken kann. Und darum fangen wir mal bei den ersten beiden Stichworten an. Du bist. Allein die beiden Worte weisen auf das Fundament hin von unserem Wert. Sie unterstreichen, was ich da mit dem Beispiel, mit dem Geld am Anfang schon so ein bisschen darauf hingewiesen habe. Es ist nicht unser Tun, das, was wir tun, was uns wertvoll macht, sondern wer wir sind. Du bist. Unser Wert wird einzig und allein durch unsere Identität bestimmt. Und Identität hat nie, aber auch gar nie mit dem zu tun, was wir tun, sondern mit dem, wer wir sind. Das und sonst macht uns wertvoll. Und bemerkenswert und logisch ist diesbezüglich auch, eben Identität können wir uns nicht selber machen. Identität ist etwas, wo uns einen Wert verliehen wird. Und zwar von außen, von jemandem, der grösser ist, als wir selber sind. Diese Tatsache bringt uns schon zum nächsten Aspekt. Und jetzt werden wir in 3 Schritten uns mit dem Thema auseinandersetzen, Wert. Was ist eigentlich das, was uns den Wert gibt? Um das zu verstehen, möchte ich das illustrieren. Ich meine, die meisten von uns wollen Geld haben, am liebsten ein bisschen viel, oder? Jetzt könnten wir auf die Idee kommen und sagen, hey, ja logisch, oder? Ich mache jetzt einfach 10er, 20er, 30er, 50er, 100er, 200er Noten, 1000er Noten. Ich habe, wie gesagt, diese Woche mein Auto gezahlt und ein paar 1000er Noten, sehen noch schön aus, oder? Ich könnte ja selber die drucken. Oder? Und man könnte sich alle Mühe geben und das super gut anbringen, oder? Mit diesen Geldscheinen, dass sie wie echt aussehen. Und wie viel Wert hätten die? 0. Ich könnte mir so eine Mühe geben und mich investieren. Aber das gibt dem Geld keinen Wert. Nur der, wo in der Schweiz ist es so, dass allein die Schweizer Nationalbank Schweizer Geld seinen Wert verleihen. Und so, auf uns gemünzt, ist Gott allein der, der uns unseren Wert verleihen. Das heisst, wenn es um unseren Wert geht, ist es nicht entscheidend, was wir tun, sondern wer wir sind. Und da sehen wir im Psalm 139, Vers 14, dass so Gott zu dem Thema sagt, Herr, ich danke dir dafür, sagt der Psalmist, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Und die Frage, die Bibel da an uns stellt, ist ja, erkennst du das auch? Dass dein Wert darin gründet, dass Gott dich gemacht hat. Das ist das, was deinem Leben den Wert gibt. Und nicht das, was du kannst tun oder nicht tun. Unser Wert ist uns von Gott gegeben. Und das ist das Grundlegendste, was wir zu dem Thema für uns begreifen dürfen. Ich bin wertvoll, weil ich bin von Gott erschaffen. Und das bringt uns zu der nächsten Erkenntnis. Was bedeutet das? Der Wert, wenn Gott mir den Wert gibt und er mich erschaffen hat, dann hängt mein Wert, weil er von Gott kommt, auch nicht von irgendwelchen vergänglichen und irdischen Dingen ab. Mit anderen Worten, egal aus welchem Land du kommst, was dein kultureller oder familiärer Hintergrund ist, egal wie erfolgreich oder erfolglos du bist, egal wie arm oder reich oder was auch immer du bist, das Erste und das Wichtigste ist, du bist von Gott gewollt und du bist von Gott erschaffen und das macht dich wertvoll. So oder so. Ohne Wenn und Aber. Und jetzt gehörst du vielleicht zu den wenigen Privilegierten auf unserem Planeten, die sagen, ja, das glaube ich, dass Gott mich erschaffen hat und dass das mir im Leben den absoluten Wert und Sinn gibt. Da möchte ich dich schon mal herzlich dazu gratulieren, weil die meisten glauben das nicht. Sie glauben lieber an die Evolution, dass sie ein Produkt vom Zufall sind, dass ihr Lebenssinn etwas ist, was sie sich selber basteln müssen. Nein, das ist dir alles gegeben, indem Gott dich gemacht hat. Und trotzdem kann es sein, dass du in so Situationen in deinem Leben hineinkommst, in dein Leben, wo du irgendwie das Gefühl hast, ja, aber ich muss mein Glück doch irgendwie selber schmieden. Und du setzt wirklich alles dran, dass dir das gelingt. Aber anstatt die erhoffte Erfüllung von deinen Träumen zu erleben, erlebst du vielleicht den Albtraum von der Realität. Vieles passiert und auf einmal steht dieser tiefen Überzeugung, dass du wertvoll bist, gleich etwas entgegen, das dich aus der Bahn werfen will. Du fühlst dich vielleicht wertlos und leer. Du bist irgendwie am Ende. Und da kann ich nur sagen, willkommen im Club. Weil in der Bibel lesen wir von Menschen, die genau das Empfinden auch hatten, obwohl sie von Gott erschaffen sind. Die Bibel berichtet uns zum Beispiel in Lukas 15 von so jemandem. Da war einer, der die allerbesten Voraussetzungen hatte für ein super Leben. Im Überfluss eigentlich. Aber aufgrund von einer Kette von falschen Entscheidungen, die er getroffen hat, in seinem Fall, sitzt er jetzt so richtig im Dreck. Und ich kenne die Geschichte von den verlorenen Söhnen. Und diese Geschichte redet ja von Gottes Liebe. Und gleichzeitig redet sie auch, sagt sie uns viel über unseren Wert. Ich bin wertvoll. Und das wollen wir jetzt miteinander anschauen. Ja. Entschuldigung. Ich möchte den Text lesen aus Lukas Kapitel 15. Und zwar lesen wir ab Vers 11. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Schnell passiert, oder? Kann man gut. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Dann steht bei euch, die die Bibel lesen, Lukas 15, Vers 17. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Der junge Mann, von dem Jesus da redet, der sitzt in der Sackgasse. Er hat seinen Vater zum Gespött gemacht. Er hat Familienehre, die dortmals in der damaligen Kultur was so viel bedeutet hat, hat er einfach in den Dreck gezogen. Und obendrauf sitzt er ausgerechnet bei den Schweinen, die für die Juden unreine Tiere sind. Und er kann nicht einmal von denen ihrem Fressen essen, um seinen Hunger zu sättigen. Er hat es im wortwörtlichsten Sinn versaut. Auf der ganzen Linie hat er versagt. Er ist wirklich völlig am Ende gewesen und zerbrochen. Und Zuhörer, wo Jesus die Geschichte erzählt hat, hat jeder gedacht, hey, hoffnungsloser Fall. Und sind eigentlich gespannt darauf, was in dem Sinne einer ausweglosen Situation jetzt passiert. Und ich stelle mir die Situation so vor, er hockt da in seinem Schweinedreck, oder? Denkt, okay, ich will zu meinem Vater. Ich meine, jedem Tag erlöhnen geht es besser als mir. Aber ich kann ja nicht einfach kommen und sagen, hallo, da bin ich, wo gibt es etwas zu essen? Oder? Das geht nicht. Ich muss mir irgendeine Rede überlegen, oder? Und dann sitzt er so an und überlegt, ja, was soll ich meinem Vater eigentlich schreiben? Oder wie soll ich auf ihn zugehen? Er sagt, ja, lieber Vater, ja, nein, das kann ich nicht machen. Ich meine, ich habe so enttäuscht. Nein, so kann ich nicht kommen. Verkrügelt den Zettel, oder, nimmt einen neuen, fängt an aufschreiben. Ja, Vater, ich bin schon lange weg gewesen. Ja, nein, das weiß er ja, ist ja auch nicht. Nein, so kann ich auch nicht. Und dann kommt ihm die Idee und er hat es. Und er sagt Folgendes. Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich mich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem von deinen Tagelöhnern. Das ist die Lösung, hat er gedacht. Mit dem kann ich heimgehen. Und wisst ihr was? Alle die Zuhörer, die Geschichte gehört haben, haben gedacht, ja genau, du bist es wirklich nicht mehr wert. Kennst du minder wert? Ich denke schon. Das bedeutet, dass du deinen Wert nicht sehr hoch einschätzen tust. Das bedeutet, dass ich mich minderwertig fühle. Vielleicht will ich nicht das schaffen, so zu sein, wie andere möchten, dass ich es bin. Oder wie ich sogar möchte sein. Oder wie ich das Gefühl an Gott möchte, dass ich bin. Minderwertig fühle ich mich vielleicht auch darum, wenn ich immer wieder das Gefühl überkomme, nicht zu genügen. Ich kann machen, was ich will und es langt nicht. Es kann vielleicht auch mit dem zu tun haben, dass es Bereiche in deinem Leben gibt, wo du merkst, die sind nicht in der Ordnung und du hast schon x Anläufe genommen, um probieren, etwas in den Griff zu bekommen, dein Leben zu erneuern und du kommst irgendwie wie nicht weiter. Dass du anfängst an dir selber zu zweifeln und du dich als Versager fühlst. Es gibt viele Gründe für unseren Minderwert. Sei das Persönliche oder solche, die auch von außen an uns herankommen. Das Gefühl von Minderwert zu haben, das führt oft dazu, dass es uns schwerfällt, uns selber zu lieben. Und wenn wir uns selber nicht lieben können, können wir uns irgendwann auch nicht vorstellen, dass andere uns lieben können. Und so kommen wir in eine Mühle hinein. Und viele versuchen dann vor Gott und vor Menschen, den Minderwert irgendwie auszugleichen in ihrem Leben. Sie versuchen, ihren Wert zu pimpen, sagt man heute, oder? Ihren Wert durch das, was sie tun, vielleicht zu heben. Ich habe da die Leiterin bekommen, danke vielmals, oder? Wenn wir eine Umfrage würden jetzt machen, da im Quartier, wo da einer neu entsteht, oder? Was die Leute würden denken, wie sie zu Gott kommen. Was wäre die Antwort von vielen? Ja, ich muss einfach ein guter Mensch sein, oder? Am Schluss muss einfach das Gute das Schlechte überwiegen, oder? Und dann denken sie, ja, heute, oder? Ich meine, heute habe ich meiner Grossmami so einer Oma über die Straße geholfen. Und ich bin freundlich zu meinen Nachbarn. Ich habe ihm sogar noch da den einen Decke vom Rasen noch geschnitten. Also heute nicht, aber gestern, oder? Ja, ich bin zwar schon ein bisschen forsch meiner Frau gegenüber. Und ja, auch nicht zufrieden, weil es nicht so gelaufen ist diese Woche. Aber so im Großen und Ganzen bin ich ganz okay, oder? Dann hat man das Gefühl, ja, durch meine Leistung, oder, kann ich jetzt meinen Wert steigern, oder? Ich stehe jetzt schon da oben, seht ihr es? Oder? Aber nein, das genügt nicht. Wie müssen wir sein bei Gott? Muss unsere Leistung gut sein? Nein, wir müssen perfekt sein. Doof, oder? Hat keiner von uns eine Chance. Gut, dann merke ich mir, ja, Leistung kann es nicht sein. Gut, Status, oder? Rechte Karre, schönes Haus, guter Job, Frau und Kind, wie sich's gehört, oder? Alles, dickes Bankkonto. Und jetzt bin ich mehr wert, oder? Bin ich mehr wert? Einfach, wenn ich da oben stehe. Ich bin noch genau gleich, Dave, oder? Wie vorher. Aber wir haben das Gefühl, ja, du Status, oder? Können wir unseren Wert heben? Und das gibt es noch uns, oder? Wir sind ja in der Kirche, hä? Religion, oder? Das ist vielleicht ein schwieriges Thema, oder? Weil da setzt man sich ein, der Gemeinde tut dieses und jenes, man spendet, man macht und tut. Und wenn das aus Liebe geschieht, ist das super. Aber wenn es darum geht, dass du versuchst, irgendwie bei Gott etwas zu bewegen, dass er dich vielleicht mehr liebt oder mehr annimmt und das Gefühl hast, ja, dann bin ich besser. Das ist der verkehrte Weg. Und egal auf welcher Stufe du stehst, durch das, was wir tun, können wir unseren Wert nicht heben. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Sohn. Er will zu seinem Vater zurückkehren und was will er ihm sagen? Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Stell dir vor, ich ging heute Abend heim und will meinen 8-jährigen Sohn ins Bett bringen. Ich habe noch einen 18-jährigen, aber bei dem läuft es noch ein bisschen anders abends. Ich bin froh, können wir noch miteinander beten, bevor er geht schlafen. Das ist ein Vorrecht. Aber mein 8-jähriger Sohn, oder? Wenn er jetzt vor mein Bett geht, also auf die Bettkante ansitzt und der sagt, hey Daddy, ich habe mir überlegt. Diese Woche war das nicht schlecht, oder? Ich meine, ich habe gut gefolgt, ich habe meine Aufzüge schön gemacht. Ich habe das gemacht, was Mami und du gesagt haben. Ich glaube, jetzt bin ich es wert, dein Sohn zu sein. Ich würde ihn anschauen und mir würde es wahrscheinlich etwas geben und sagen, wie bitte? Was? Kannst du das nochmal sagen? Hast du wirklich das Gefühl, dass das, was du bist, was du da zu Hause erleben darfst, ist, weil du dich so gut verhaltest? Weißt du was? Dann gehst du dein Zahnbürstchen holen, das ich gekauft habe. Nimmst die Zahnpasta, die ich für dich besorgt habe. Nimmst das Bischi, das Mami für dich organisiert hat. Du tust all das, dich bereit machen fürs Bett, gehst ins Bett und bist einfach ruhig. Bist einfach still, ich will nichts mehr hören von dir. Oder? Wie krank ist denn das? Gefühl haben, durch das, was wir tun, kommen wir an den Punkt, wo wir es wert sind, Sohn oder Tochter zu sein. Was macht uns zu einem Sohn und einer Tochter? Das, was wir tun? Nein, die Geburt. Und sonst gar nichts. Das ist das Entscheidende. Und auf dem Hintergrund, glaube ich, ist es auch nicht erstaunlich, wenn Jesus im Johannes 3 davon redet, dass wir natürlichen Menschen eine Wiedergeburt brauchen, eine neue Geburt. Warum? Weil im Leben zählt es nicht, dass wir einfach in eine irdische Familie hineingeboren worden sind, sondern über dem heraus, dass Gott uns erschaffen hat und das uns unseren Wert gibt, lädt er uns ein. Wir lesen es im Johannes Kapitel 1, Vers 10 bis 12. Doch obwohl er, Jesus, Gott, der Sohn, unter ihnen lebte und in die Welt und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Das ist so in general, oder? Die Menschen haben ihn abgewiesen. Und dann lesen wir das Großartige. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Der Wert steigen wir nicht, tun wir nicht steigern, indem wir etwas leisten. Sondern das Zweite, was uns unseren Wert gibt, ist nachdem, dass Gott uns erschaffen hat, das, wenn wir zu Gottes Familie dürfen gehören. Indem wir uns Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben, der für uns am Kreuz gestorben ist. Er ist gestorben am Kreuz, um uns unsere Schuld zu nehmen. An unserer Stelle, er hat dafür gezahlt. Aber gleichzeitig ist Jesus gekommen, weil das ist nicht das Ende der Botschaft. Durch den Glauben dürfen wir in Gottes Familie hineingeboren werden. Dürfen Sohn und Tochter von Gott sein. Egal, was wir tun und nicht tun. Und wir denken manchmal, ja, So einfach kann es ja nicht sein, oder? Einfach durch Geburt zu Gott zu gehören. Wie ist das bei der Geburt? Wer kann etwas dafür? Wer hat am meisten zu tun bei der Geburt? Oder? Tobi Teichen, der mich da für die Predigt inspiriert hat, vom ICF München, hat so gesagt, oder? Wenn es um Geburt geht, oder? Eigentlich die Einzigen, die wirklich einen harten Job haben, sind die Frauen oder die Männer. Die tun vielleicht noch so, oder? Aber wer gar nichts damit zu tun hat, um mit dem auf die Welt zu kommen, ist eigentlich das Kind. Er hat noch nie einen Arzt gesehen, der mit dem Megafon dort gestanden ist und gesagt: So, drück jetzt mal, los, komm raus! Und noch nie hat der Hebamme gesagt: Ah, Mutter, kannst du aufhören zu drücken? Und dann: Komm, Kind, gib Gas, komm, drück dich durch! Nein. Warum nicht? Wir sind nicht beteiligt an der Geburt. Das ist etwas, was eine Mutter tut. Und in unserem Fall ist, durch den Glauben tut Gott uns in seine Familie hineingebären, sozusagen. Das ist jetzt ein komisch formuliert, aber ihr wisst, wie ich es meine. Geburt. Sohn und Tochter sein von Gott. Das ist das, was uns unseren Wert gibt. Und bevor ich jetzt weitermache, würde ich eben vorschlagen, sind wir so spontan, haben wir ein Lied, dass wir vielleicht alle dazu aufstehen noch und eins singen. Vielleicht eins, was wir schon gehabt haben. Oder so. Der eine, der uns so liebt, sein Kostbares hingibt, dass unser Wert nicht nur da ist, gegeben ist als geschaffene Wesen Gottes, sondern der uns die Möglichkeit gibt, die Einladung gibt, zu seiner Familie, zu Gottes Familie dürfen zu gehören. Die Situation in dieser Story, die wir kennen, die Jesus da erzählt, ist: Die Leute wissen jetzt, der Sohn, der hat eine Rede vorbereitet und sind jetzt natürlich gespannt, was passiert. Er geht zurück zu seinem Vater. Und sie haben wirklich das Gefühl, ja, genau, wie gesagt, er ist es nicht wert. Dann lesen wir im Vers 20: Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und Jesus, als er sagt, dass der Vater losgerannt ist, ist wahrscheinlich den Zuhörern der Atem stehen geblieben, ist ins Stocken geraten, weil das gibt es nicht. Dass ein Mann zu der damaligen Zeit rennt, das ist ein No-Go, das gibt es nicht. Und da passiert es. Jeder Zuhörer hat müssen denken, das hat mein Vater nie gemacht für mich. Nicht einmal. Und der macht das bei so einem Sohn. Und noch etwas, das heisst, dass sein Vater ihn von Weitem gesehen hat. Und das gibt uns so den Hinweis, dass er wahrscheinlich Tag für Tag dort gestanden ist und geschaut hat, ob sein Sohn wieder zurückkommt. Und die Nachbarn, spätestens nach 5 Tagen, haben sie gedacht: Hey, du hast Necken ab, spinnst eigentlich, hast nichts Gescheites zu tun. Und nach 2 Wochen, nach 3 Wochen, und der ältere Sohn von dem: Hey Papi, komm, wir haben es zu tun, was läuft, was wartest du da? Der kommt eh nicht mehr, vergiss es. Und wenn auch, weißt du was, soll er bleiben, wo er ist. Aber nein, der Vater ist dort, egal, was die anderen denken. Und wenn er ihn sieht, komm, rennt er los. Es gibt so Momente im Leben von uns Vätern, oder? Da ist es uns egal, was die Mütter und die anderen Frauen, die uns sehen, rumtratschen, ist egal. Wir rennen los. Für unsere Kinder, oder? Manchmal ist es in Sportsituationen so, oder? Wo wir unsere Kinder anführen und denken: Ja, du gehst. Egal. Für unser Kind. Und so ist die Situation da. Der Vater rennt einfach los. Ihm ist egal, was man macht und was man nicht macht. Und er nimmt seinen dreckigen, stinkenden Sohn in den Arm. Er drückt ihn an sich an und küsst ihn. Hast du gewusst, so kann man in einer modernen Sprache das vielleicht ausdrücken. Gott hat vielleicht so, ist im Himmel und sieht dich genau gleich. Vielleicht hat er so ein himmlisches Instagram, oder? Mit einem Foto von dir, oder? Wo er so dich anschaut und denkt, boah, sich freut über dich. Da können wir uns vorstellen, oder? Da kommen so die Engel vorbei und sagen, was? Der Dave? Ist das wirklich dein Ernst? Nein. Hey, das ist ja so eine Niete, so ein Versager, hey. Was läuft mit dir? Der Vater schaut die Engel so an und sagt, hey, weißt du was, der kommt schon noch. Und wenn nicht, ist auch kein Problem. Die Engel sind völlig verwirrt und denken, was läuft? Weißt du, ich liebe ihn. Er ist mein Sohn. Unvorstellbar. Aber so ist Gott. Was gibt es Schönes und Besseres, als so einen Vater im Himmel zu haben, wo die Liebe nicht dort aufhört, dass er seinen Sohn schickt, um für mich zu sterben, sondern seine Liebe auch weiter in mein Leben hineinfließt. Er ist recht, jetzt, wo ich sein Kind bin. Er ist recht, obwohl ich ihm wenig Grund gebe, vielleicht mich zu lieben. Kennst du den unvergleichlichen Gott und kannst du sagen, ja, er ist mein Vater, ich darf sein Sohn, seine Tochter sein. Die Story geht jetzt weiter. Der Sohn wird umarmt von seinem Vater und von seiner ganzen Gnade. Verdient hat er sie überhaupt nicht, so einen Empfang. Höchstens und ging ihn hinter. Und weißt du was, der erschöpfte Junge, der völlig am Ende ist, der kann damit nicht umgehen. Das haltet er nicht aus. Und so windet er sich aus dieser Umarmung von seinem Vater raus und haltet seine Rede. Lesen wir im Vers 21. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Wisst ihr, was ich an Gott so mag? Dass es Situationen gibt, in denen er meine Bitte und Wünsche nicht ernst nimmt. So wird so der Vater da in dieser Situation. Von ihm lesen wir, er geht gar nicht auf das ein. Vers 22 heißen, sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand, ich werde schnell schauen, steht nämlich da in der Bibel, und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ringer an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Das ist die Reaktion vom Vater. Und weißt du was, Zuhörer, die da die gehört haben, dass Jesus die Geschichte ihnen erzählt, haben sich gefragt, hey, wie hat der Sohn das verdient? Wie in aller Welt? Vielleicht bist du in einem Umfeld gross geworden, wo Gebot, Gesetz, Moral so ein bisschen entscheidender war. Aber das Problem ist, dass wir durch das Halten von solchen Sachen und mit dem, was wir uns durch unsere Leistungen können verdienen, vor Gott nicht ankommen, bei Gott. Das, was Gott uns möchte schenken, ist seine Gnade. Und Gnade ist ein Geschenk, nicht etwas, was wir uns verdienen können. Wir wissen das. Im Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9, da heißt es noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens, indem wir eben den Jesus Christus annehmen, im Glauben. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sondern sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Ganz egal, auf welcher Stufe wir da stehen, das beeindruckt Gott nicht. Es braucht es aber auch nicht, weil er hat etwas viel Besseres, seine Gnade, die er uns möchte schenken. Gnade ist ein Geschenk. Aber leider geht es uns vielleicht so oft so wie dem Sohn, oder? Wir können nicht richtig damit umgehen, mit dieser Gnade. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Ja, vielleicht in dem Moment, wo wir uns Jesus Christus im Glauben zugewendet haben, da haben wir gemerkt, hey, zum Vergebung von meiner Schuld überzukommen, ich kann Gott nichts bringen. Nehmen wir das Geschenk von der Gnade an. Es ist gut für den Moment. Und nachher ist es noch da, dass wenn man sündigt oder wenn man mal seine Begnadigung braucht, dann ist Gnade gut. Aber nachher stellen wir sie wie so irgendwo in den Schrank hin und es hat auf einmal mit unserem Leben nichts mehr zu tun. Ein anderes Beispiel von einem falschen Umgang mit der Gnade ist vielleicht das. Da kommt ein junger Mann und sagt, hey, im Bereich Sexualität, ich weiss, so wie ich damit umgehe, ist nicht so ganz so, wie es Gott möchte. Aber zum Glück ist Gott gnädig. Er vergibt mir. Wer so denkt und lebt, hat nicht verstanden, was Gnade ist. Es ist die Vorstellung von Gnade als einer Freikarte zum Sündigen. Das Geschenk von der Gnade möchte aber nie so verstanden werden. Es ist nie da, um ihm das, was wir tun, was Gott nicht gefällt, einfach unter den Teppich zu kehren und zu tun, wie wenn nichts wäre, wie es egal wäre. Weil das tut Gott weh. Das trennt uns von ihm. Gnade ist keine Theorie, ist auch keine Theologie, sondern Gnade ist eine Person. So sagt es Johannes, dass Jesus Gnade in Person ist. Und Gnade ist, einer Person zu begegnen und aus Liebe zu ihr heraus zu handeln. Und wenn Jesus die personifizierte Gnade ist, dann können wir uns verabschieden von dem Gedanken, deren Idee, dass Gnade Freikarten ist zum Sündigen. Wenn du das so siehst, dann hast du Jesus noch nie in die Augen geschaut und seine Liebe darin erkannt. Dann hast du noch nie die Umarmung gemerkt von seiner Gnade, die dich annimmt, egal ob du sie verdient hast oder nicht. Bedingungslos. Und dann ist Gnade nicht eine Freikarte zum Sündigen für dich, sondern es ist der Treibstoff für dein Leben. Wo du sagst, Jesus, ich will dir treu sein. Hilf du mir, bist du mir gnädig, da, wo ich es nicht schaffe. Und ich mich an dir versündige. Ich möchte die Sünde besiegen durch deine Gnade, durch deine Hilfe. Das heisst, der Gnade zu begegnen. Das heisst, Gnade in unserem Leben zuzulassen. Und wie verkehrt die Vorstellung ist, dass wir uns vor Gott müssen schämen, kann man vielleicht an einem ganz banalen Beispiel deutlich machen. Oder wir alle, die Kinder haben, kennen das vielleicht. Oder irgendwann ist der Punkt, wo man dem Kind sagt, weißt du was, Herdplatte ist heiß, lang nicht drauf. Oder? Und was machen die Kinder? Früher oder später kann es vielleicht gleich sein, dass das Kind auf die Platte langt und sich saumässig die Finger verbrennt. Und wie wäre es jetzt, wenn das Kind ins Zimmer rennen würde, sie sterben vor Schmerz, aber denkt, Hauptsache der Daddy merkt nicht, dass ich ihm nicht gefolgt habe. Und er würde fast kaputt gehen vor Schmerz. Wie blöd ist denn das? Oder? Gerade wenn du dich verletzt bist, gerade wenn du verletzt bist oder dich schlecht fühlst, musst du als Kind zu Mami und Papi gehen. Und bei uns irdischen Eltern, Verhältnis zu unseren Kindern, verstehen wir das, oder? Und Gott sagt, hey, weißt du was? Was hast du eigentlich das Gefühl? Wenn du als Vater, wenn du als Mutter schon so das siehst, wie viel mehr glaubst du, wie ich dir meine Gnade schenke, wenn du genau in diesem Moment, was du nicht verdient hast, einfach zu mir kommst, damit ich dir vergeben kann. In der Gnade bleiben heisst, Scham zuzulassen und meinen Minderwert aufzufüllen mit Gottes Liebe und nicht mit sonst irgendeinem Ding, das ich durch irgendwelche peinlichen Aktionen dann probiere, irgendwie etwas ins rechte Licht zu rücken. Und wenn ich das lerne, die Gnade von Gott aushalte, dann verändert mich das, dann prägt mich das. Auch dann, wenn ich down bin und mich als Versager fühle, statt als ein geliebtes Kind von Gott, und dann kann ich Schritt für Schritt wieder neu lernen, die Umarmung von Gott zuzulassen. Und wenn du das erlebt hast in deinem Leben, dann wirst du dich nie mehr vor Gott und für Gott müssen schämen. Dann hört Scham in deinem Leben auf und das Gefühl, nichts wert zu sein, weil du weißt, hey, das hängt gar nicht von dem ab. So wie ich bin, liebt Gott mich und nimmt mich an. Ich muss nie auf die Idee kommen, zu Gott zu gehen und zu sagen, hey, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein, deine Tochter zu sein. Schau mein Leben an. Es ist der Dreck in unserem Leben, wo der Punkt ist, wo macht, dass wir uns rauslösen aus der Umarmung von Gott. Wenn du Gottes Gnade wirklich begegnest, hörst du auf damit zu sagen und kannst sagen, ja Herr, ich weiß es, aber danke, dass du mich trotzdem liebst und trotzdem annimmst, mich vergisst. Und darum wollen wir lernen, in dieser Umarmung von Gott zu bleiben, egal wie wertvoll oder wertlos wir uns fühlen. Und wie wenn das nicht genug wäre, gibt es noch einen dritten Punkt, wo ich gleich noch kurz möchte darauf eingehen. Man sieht, wir sind wertvoll aufgrund von dem, dass wir geschaffen sind. Wir sind wertvoll, wenn wir Kind von Gott sein dürfen. Gott als Vater dürfen haben. Gibt es in unserem Leben das einen enormen Wert. Und das Dritte, wo ich gleich noch kurz möchte sagen, ist, vielleicht langt das manchmal nicht. Und dann denke ich immer wieder, hey, aber es gibt noch etwas anderes. Jesus erzählt in Matthäus 13, Vers 45 und 46 eine Vergleichsgeschichte. Er redet von einem Kaufmann und einer kostbaren Perle. Und es gibt Leute, die lesen diesen Abschnitt und denken, ja genau, oder? Da heißt es ja, mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach kostbaren Perlen war. Als er eine von unschätzbarem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er hatte und kaufte dafür die Perle. Jetzt gibt es Leute, die denken, ja, der Text redet davon, dass, wie wichtig das ist, für das ewige Leben können zu gewinnen, alles herzugeben. Oder? Aber um das geht es da gar nicht. Sondern der Text, der redet einzig und allein von Gottes Liebe zu dir und zu mir. Jesus hat Gottes Herrlichkeit verlassen und für dich alles hingegeben. Weil du es ihm wert bist, hat er sein vollkommenes Leben für dich hingegeben. Damit du jetzt zu ihm kannst gehören, dass du Sohn und Tochter von ihm kannst sein. Und du fragst dich, ja, kann das sein? Ich meine, wenn Gott mich anschaut, dass er eine Perle in mir sieht. Ich glaube, wenn Gott uns anschaut, sieht er eben nicht nur, wer wir sind, sondern was Jesus und seine Liebe aus uns machen kann. Das ist der Fokus, den er hat auf uns. Und er lässt uns ein, diesen Fokus auch zu haben. Uns und einander zu sehen, nicht als die Person, die wir jetzt gerade sind, sondern was Gott aus uns machen kann. Im Jesaja Kapitel 43, da heißt es, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat und dich gemacht hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Gott Israels, dein Retter. Und dann redet Gott davon, was er als Lösegeld hingibt für das Volk Israel. Und mit der letzten Antwort gibt er, mit dem nächsten Vers gibt er die Antwort auf das Warum. Warum er dem Volk Israel und uns gegenüber so denkt. Weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich lieb habe. Jetzt haben wir darüber nachgedacht, du bist wer wir sind, das gibt uns den Wert. Wir sind von Gott erschaffen. Wir dürfen Sohn und Tochter sein von Gott. Und Jesus hat uns bewiesen, wie sehr er uns liebt. Und jetzt ist das letzte Stichwort voll. Und das ist meine Frage. Ja, wie sieht das aus? Von was ist unser Leben voll? Alle suchen ein erfülltes Leben. Und da können wir uns fragen, was füllt denn mein Leben aus? Wovon ist mein Leben erfüllt? Ist es wirklich Gott und das, was er über uns sagt? Oder vielleicht hast du gemerkt, dass du deinen Wert gleich nutzt, obwohl du vieles vielleicht weißt, da und dort, an dem, was du tust, also von dem abhängig machst, anstatt von dem, wer du durch Jesus bist. Gott lässt dich heute ein, dich mit seinen Augen zu sehen, als eine Person, die er aus Liebe erschaffen hat, wo sein Sohn hingegeben hat, damit du zu seiner Familie kannst gehören, Teil kannst sein von dem und dass er in dem hinein dir nicht nur Gnade schenkt, um dich zu retten, sondern Gnade schenkt, um mit ihm zu leben. Als Sohn und Tochter Gottes. Dass du nicht mehr zu denen gehörst, die sich aus Scham muss, aus der Umarmung von Gott winden, weil es einfach nicht aushaltest, sondern wo du mit all deinem Versagen kannst zu Gott kommen und kannst sagen, danke Jesus für deine Annahme, für deine Gnade. Ich hoffe, dass jeder von euch kann sagen, ja, Ich weiß, ich bin wertvoll. Unser Wert ist nicht das Do-it-yourself-Produkt, sondern unser Wert ist das, was Gott uns schenkt. Du bist wertvoll von Gott her. Und er lädt dich ein, dich so zu sehen. Aber nicht immer fühlen wir das so. Vielleicht fühlst du dich eher wie die Zähnenoten am Anfang, zerknittert, verdrückt, auf die Seite geschmissen. Und da habe ich den Titel ganz bewusst gewählt. Du bist wertvoll. Gott hat dich und mich in die Gemeinde hineingestellt, weil es manchmal nicht lange das, was er mir sagt über mich und mein Leben. Wie gut ist es, wenn wir eine Gemeinde sind, die aufeinander zugehen können. Und denen, die ihre Zweifel haben, können begegnen und sagen, hey, egal was du denkst, du bist wertvoll. Denen, die es selber für sich nicht in Anspruch nehmen können, dass wir als Gemeinde ihnen begegnen, in dieser Liebe und einander unterstützen in dem Sinne. Und dazu möchte ich euch herausfordern, Leute, die vielleicht sich minderwertig fühlen aufgrund von Sachen, die sie erlebt haben. Ich meine, einer, der eine Arbeitsstelle sucht, schon 100 Bewerbungen geschrieben hat, irgendwann fängst du an zu fragen, hey, was passt nicht, was läuft. Dass wir nicht noch ihm irgendwelche Vorwürfe machen, weil er noch voll daheim rumhockt oder weiss ich was. Sondern dass wir einander sagen, hey, du bist wertvoll, so wie du bist. Amen.